Wir befassen uns die letzten Wochen mit dem Wort Gottes sowieso und auch haben das ja die letzten zwei Predigten von mir angesprochen, Auswirkungen von des Wortes Gottes und das beziehungsweise wie Paulus sagt, du bist Christus, niemand kann ein anderes Fundament legen und dass Jesus der Christus ist und dass Jesus das Wort Gottes ist. Und wie wichtig ist es, was wir letzten Sonntag dann gehört haben? Zum einen, ein Fundament ist ja noch kein Haus. Kaum einer, und das ist nur beim Rohbau, es ist nur beim Richtfest freut man sich übers Fundament im Sinne von, guck mal, wie wir das und jenes gemacht haben. Aber Jahre später, wenn er noch keine Fenster, noch keine Tapeten, noch keine Fußböden, noch keine Heizung drin ist, freut man sich nicht mehr. Das heißt, ein Fundament und ein Rohbau ist noch kein Haus, wo du drin wohnen willst, sondern es geht darum, dass wir auf das Fundament, auf Christus als Nachfolger Jesu aufbauen werden oder müssen. Und der eine, so heißt es auch in der Bibel, baut mit irgendwelchen vergänglichen Materialien, die schneller kaputt gehen, und der andere baut mit Silber, Gold und Edelsteine. Johannes Text 14, Vers 19, gelesen, gab letzten Sonntag noch, die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Und Judas sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur noch uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Und Jesus erwidert, wer mich liebt, wird tun, was ich sage, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und hier für uns ganz wichtig, das Halten von Gottes Wort ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zu den Menschen, die Gottes Wort nicht halten. Das Halten von, ob wir seine Jünger sind, das Halten von Wort Gottes ist der größte Test, ob der Jünger wirklich Gott liebt, und dadurch, dass wir seine Nachfolger Gottes Wort halten und ihm gehorchen, offenbart sich uns Jesus ganz persönlich. Und viertens, durch Gottes Wort kommen Vater und Sohn gemeinsam in das Leben eines Jüngers hinein und machen permanent Wohnung bei ihm. Man kann also es auf folgende Gleichung bringen. Unsere Einstellung zum Wort Gottes, zur Bibel, ist gleichbedeutend mit unserer Einstellung zu Gott selber. Und wir können Gott nicht mehr lieben als sein Wort. Und ich hatte uns zum Abschluss letzte Woche folgenden Selbsttest gegeben. Willst du wissen, wie sehr du Gott liebst? Frag dich, wie sehr du sein Wort liebst. Das ist herausfordernd. Da sind wir vielleicht manchmal sehr überrascht. Und ich meine jetzt nicht so nach dem Motto, oh, ich liebe Jesus schon, ich habe nur keinen Bock, in der Bibel zu lesen, sondern also es geht jetzt ja nicht drum, es gibt ja andere Möglichkeiten. Lasso hat Hörbibel in seinem Auto und er feuert sich Wort Gottes rein, während er Auto fährt oder im Stau steht. Und so gibt's verschiedene Möglichkeiten, dass wir Gottes Wort aufnehmen, hören, und es geht ja auch mehr ums Hören, damals als die Briefe geschrieben wurden, als die Ereignisse waren, was Jesus gesagt hat, die wenigsten hatten ja eine Bibel daheim stehen. Die hätten überhaupt gar keine Ahnung, wenn wir davon reden, wir hatten eine Hoffnung für alle, wir hatten eine Schlachter, wir hatten eine Elberfelder, das wäre denen alles völlig böhmische Dörfer. Heute möchte ich weitergehen, und zwar geht's drum, Auswirkung des Wortes Gottes. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es nämlich, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das Wort Gottes ist, und auf diese zwei Wörter möchte ich mir jetzt mal erst begrenzen, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Lebendig und wirksam. Dieses Bild vermittelt uns etwas von Energie und Tatkraft. Lebendig und wirksam. Ähnlich steht es auch in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten haben. Ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen, was es ja auch wahrhaftig ist. Und dieses Wort wirkt weiter in euch allen, die ihr glaubt. Gottes Wort sind nicht nur bloße, in die Luft gesprochene Töne. Es ist nicht nur sichtbar, also Schallwellen, die sichtbar oder hörbar sind, sondern oder einfach nur bedruckte Buchstaben, sondern Gottes Wort ist lebendig, es ist Geist, es ist aktiv, es ist voller Energie, es wirkt in denen, die daran glauben. Die Bibel sagt aber auch ganz klar, dass die Reaktion der Zuhörer bzw. der Leser des Wortes Gottes über die Art und den Umfang seiner Wirksamkeit entscheidet. Also das Wort Gottes ausgesprochen, ob es in dir was wirkt oder bewegt, entscheidest du selber. Entscheiden wir selber. Jakobus 1, Vers 21 heißt deswegen, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ehe Gottes Wort von uns aufgenommen werden kann und dort seine rettende wirksam entfalten kann, müssen wir zuvor gewisse Dinge ablegen. Wir müssen Dinge ablegen. Dinge, die uns beschmutzen und Bosheit bzw. Ungezogenheit. Wisst ihr, ich hab kein Interesse von dem besten Koch der Welt, der wirklich absolut super kocht, von dem was zu essen, wenn er, bevor er kocht, nicht gewisse Dinge ablegt. Also zum Beispiel, falls der auch noch neben, also sein Fleisch aus eigener Schlachtung hat und noch morgens gerade im Stall entsprechend die Tiere versorgt hat und meine Verwandtschaft kommt ja vom Bauernhof und du dann einfach merkst, wie einfach so überall unter den Fingernägeln und in den Ritzen und so einfach auch ganze Unrat und der Mist sein kann. Und dann kann es sein, dass der Koch wirklich absolut genial kochen kann und dass er ein Gefühl für Geschmack hat und er kann würzen und macht es aus dem Handgelenk. Ich möchte, dass der, bevor der anfängt zu kochen, gewisse Dinge ablegt, dass er sich nämlich sauber macht, dass er die allgemeinen Regeln der Hygiene einfach nimmt. Nimm doch mal Wasser, Seife, wasch dich. Guck, dass alles sauber ist, denn zieh einfach andere Klamotten an, nicht deine Stallklamotten, sondern zieh was Sauberes an und dann wende dich den Lebensmitteln zu und dann ist es für mich ein Genuss, wenn du kochst. So ähnlich meint hier das Jakobus, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Wir müssen zuvor Dinge ablegen. Dinge, die uns beschmutzen und auch Bosheit oder Ungezogenheit. Was uns beschmutzt, sind Dinge wie unreine Gedanken. Und da ist das sexuelle Feld ist ja ein weites Feld. Und in diesem Bereich spricht die Bibel darüber, ey, das sind Dinge, die dich beschmutzen können. Wo wir dem Teufel oder auch der Sünde eine Tür öffnen, im Bereich unreine Gedanken. Ich fand das echt sehr mutig, Manfred Lanz, unser ein Freund von mir und Autor von diesem Vaterherzbuch, der hatte das mal in einer Versammlung erzählt gehabt. Er musste irgendwann echt Buße tun vor seiner Frau, weil er dann gesagt hat, weißt du, in meinen Gedanken, während ich mit dir intim war, hatte ich meine Gedanken in eine andere Frau vor Augen. Und dann zu denken, Himmels Willen, was ist denn das für ein Böser? Und dann muss ich sagen, wäre ich denn so mutig, das auch meiner Frau zu sagen, zu ihr zu kommen und zu sagen, Herr Meier, es tut mir echt leid, wo ich eigentlich jemand anderem im Herzen regiert habe, während ich mit dir intim war. Und dann denke ich so, das geht nicht nur die Menschen, die Sünder da draußen an, sondern das geht uns an, die wir Christen sind, die wir Nachfolger sind, dass wir auch selber immer wieder auf diesen Bereich gucken, was beschmutzt uns und wo sollen wir um Reinigung bitten, Dinge ablegen. Ein anderer Bereich ist ja Bosheit oder Ungezogenheit. Und das lässt uns an das schlechte Betragen eines Kindes denken, wenn es sich weigert, Unterweisung oder Korrektur von Eltern oder Erziehungsberechtigten anzunehmen. Und Gott geht sogar so auf Hiob ein und schreibt oder sagt in Hiob 40, Vers 2, willst du weiter mit mir streiten, mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Gibt's Dinge in unserem Leben, wo wir echt Gott gegenüber wie so ein ungezogenes Kind sind? Wo wir vielleicht immer noch, aber das will ich jetzt so, oder das setze ich mir jetzt durch. Und wir denken dann, wie Gott ist es egal, nee, ihm ist es nicht egal. Er deckt auch nicht alles mit seiner Gnade zu, im Sinne von, wir haben uns ja alle lieb, sondern der Appell ist, dass wir Dinge, die uns beschmutzen und Bosheit ablegen sollen. Ablegen sollen. Beide Haltungen, unreine Gedanken und Ungezogenheit, verschließen die Gedanken und Herz für den rettenden Einfluss des Wortes Gottes. Jakobus schreibt aber auch, dass wir das Wort mit Sanftmut aufnehmen sollen. Das heißt, ohne Widerstreben, ohne Auflehnung, demütig und willig und in Aufrichtigkeit. Sanftmut ist echt was, das scheinen wir oftmals nicht mehr auf unsere Agenda zu schreiben, für uns persönlich als Profil. Wir denken bei sanftmütig eher an irgendjemanden, der irgendwie alles mit sich machen lässt. Das ist ja nicht sanftmütig. Ein Sanftmütiger hat Mut, er hat Mut zur Sanftheit, aber es steckt auch das Wort Mut drin. Aber er ist keiner, der irgendwo durchprescht oder sich aufführt wie die Axt im Wald. Mit Sanftmut, demütig, willig, in Aufrichtigkeit. Und die Dinge werden, und Sanftmütigkeit wird auch an anderer Stelle manchmal in ein Synonym gebracht mit, wenn es heißt von Furcht des Herrn, wenn von Furcht des Herrn gesprochen wird. Das heißt, eine Einstellung der Ehrfurcht und des Respekts Gott gegenüber. Furcht des Herrn heißt nicht, ich habe Angst vor Gott, so ganz platt, auch wenn es uns manchmal noch viel mehr gut täte, dass wir Furcht des Herrn hätten, Ehrfurcht, respektvoll sind. Wir sind ganz schnell dabei, das überbetonen, dass wir ja vor Gott immer kommen dürfen, wie wir wollen, und dass wir bei ihm so und so verhalten dürfen, wie wir wollen. Und wir sind dann mit ganz viel Gnade ausgestattet, im Anspruch für uns. Und ich realisiere, wenn ich das ganz praktisch auf meinen Vater übernehme, dann merke ich ja so, wisst ihr, mein Vater hat ein Ja zu mir. Und da ist so, wenn mein Vater zu Besuch kommt, dann würde der das völlig ertragen, wenn ich da in der Jogginghose Füße auf dem Couchtisch so hätte und dann, hey Vater, alles klar. Da würde er mich echt ertragen und er hätte Liebe und ich wäre sein Kind. Aber ich merke, je älter ich auch werde und je älter mein Vater wird, dass ich ihm gegenüber, nicht weil er es einfordert, aber echt Wertschätzung und Respekt bringe. Und dass ich, wenn er was sagt, es echt hochhalte und kostbar halte. Und dann denke ich so, es ist die eine Erfahrung, die wir machen müssen, dass wir zu Gott wirklich kommen dürfen, wie wir sind. Und ganz luschig und chillig und Joschig? Nicht Joschig, luschig. Aber dass wir dann auch in einem Schritt weitergehen und sagen, ich habe die Freiheit, mich eigentlich luschig zu verhalten, aber Gott gebührt es, dass ich ihm echt Respekt entgegenbringe. Furcht des Herrn. Furcht des Herrn. So lesen wir im Psalm 25, 8 und 9. Und dann möchte ich auch noch einen Sprung in Vers 12 machen. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet, ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Sanftmut ist da ganz viel drin, die Furcht ist mit drin. Und ich möchte es gerade nochmal lesen. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Also Sanftmut und Furcht des Herrn sind Grundeinstellungen, die notwendig sind, um von Gott Unterweisung und Segen durch sein Wort zu empfangen. Das ist echt eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir beherzigen dürfen. Und das ist also das genaue Gegenteil von Dingen, die in Jakobus stehen mit Unreinheit und Ungezogenheit. Und so sehen wir, dass das Wort Gottes unterschiedliche Wirkung auf Menschen haben kann, wie es in Hebräer 4, Vers 12 heißt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünschen. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Mit anderen Worten, Gottes Wort bringt das innerste Wesen, den Charakter, die es hören und lesen, ans Licht und trennt scharf zwischen den verschiedenen Arten von Zuhörern. Wow, das ist echter Hammer. Das ist echt der Hammer. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Wir kennen das Wort eher aus Elberfelder. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, Dummheit. Uns aber, die wir gerettet sind, wir erkennen, ist es eine Gotteskraft. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren der klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen dieser Botschaft die Kraft Gottes. Die Botschaft ist für alle die gleiche. Der Unterschied liegt in der Reaktion der Hörer. Ich sage es jetzt schon zum dritten Mal, weil es echt der Punkt ist, auf den wir heute verstärkt eingehen wollen. Wer auf die eine Art reagiert, dem ist es unsinnig und dumm. Und für die anderen, die gottesfürchtig und sanftmütig reagieren, ist es Gottes Kraft zur Errettung. Und das Wort Gottes spaltet also in zwei Lager. Und das mag uns manchmal nicht schmecken. Das ist uns irgendwie nicht so recht. Und wie hab ich da auch schon manchmal mitgekriegt, wie Leute diese Spannung nicht ertragen haben. Und ich möchte euch gerade eine Bibelstelle nennen, wovon ich hier rede. Matthäus 10, Vers 34 und 35, da heißt nämlich, da sagt Jesus selber, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Das sagt Jesus. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Das klingt nicht ermutigend, das klingt nicht versöhnend. Also würde ich den Text nicht kennen und jemand würde zu mir sagen, das sagt der Teufel über sich, dann hätte ich es auch geglaubt, dass der Teufel doch Entzweiung bringen will. Aber dass Jesus das machen will und wird, dass Jesus es macht, das erschreckt mich eigentlich zutiefst. Und doch macht es etwas sichtbar, wenn wir jetzt zurück an den Koch denken. Ich möchte, dass der, der mich bekocht, sich ganz klar abgrenzt von Dingen, die mit dem, was sein Kochen zu tun hat, nicht hingehört, dass er sich da ganz klar davon abgrenzt. Nicht, also wahrscheinlich würde ich das von meinem Kreislauf her ja zwar schon ertragen, es wird mich nicht mit einer normalen, robusten Widerstandsfähigkeit würde mich wahrscheinlich nicht umbringen. Aber das wäre überhaupt nicht lecker und es wäre überhaupt nicht angenehm. Und beim Essen ist es das eine, aber wenn wir mitkriegen, wie dieses Ebola-Virus allein durch die kleinste Unachtsamkeit, zur Ansteckung wird oder sich jemand kontaminiert, dann muss ich sagen, ich bin froh, dass da Maßnahmen knallhart ergriffen werden. Und wenn ich mir das anhöre, dass in Mecklenburg-Vorpommern da jetzt ein Geflügelhof mit 30.000 Tiere platt gemacht wird, was wir uns dann überhaupt nicht vorstellen, was für eine Menge. Aber weil hier klar ist, wir wollen uns hier kein Risiko aussetzen. Und so sagt auch Jesus, der heilig ist und der rein ist und der sagt, wenn der andere aus deiner Familie sich nicht dem Wort Gottes so öffnet, dass er sagt, mir ist es zum ewigen Leben, dann wird es zwischen euch eine Trennung bringen. Und es kann sein, dass der dir zum größten Feind wird. Möchte ihr aber das? Will ich das wirklich? Ist mir Gott da so wichtig? Oder bin ich dann bereit, lieber auf Kosten des Wortes Gottes die Familie zusammenzuhalten? Ist ja, wir haben gerade ein ganz, in unserer Bekanntschaft ist gerade echt eine ganz dramatische Trennungssituation. Und es war eine junge Frau, die ist echt brennend für Jesus gewesen, war höchst talentiert im Klavierspielen, aber nicht nur talentiert im Klavierspielen, sondern sie hatte auch wirklich was mitgebracht, Lobpreis zu leiten in Gemeinde. Und sie hatte einen nichtgläubigen Mann. Und als sie sich schon damals entschieden hat, taufen zu lassen, hatte ihr Mann eigentlich ihr angedroht, dass er sich trennen möchte von ihr. Und damals hat sie diese Willensstärke gehabt und hat gesagt, Mann, das ist mir egal, ich möchte mich taufen lassen, ich werde es machen. Und er ist bei ihr geblieben. Und jetzt, 10, 15 Jahre später, irgendwann war es doch so, ja, mein Mann arbeitet zu viel, der ist von morgens 6 bis abends 8 aus dem Haus, er ist irgendwo zweitwichtigster Mann und so weiter, ohne den läuft's nicht und dann sind noch Besprechungen und so weiter. Der Sonntag ist eigentlich der einzige Tag, wo wir Familienzeit haben, also ich schaff's nicht mehr in die Gemeinde, mir geht jetzt da die Familie vor. Hat es über 10 Jahre versucht zu leben. Und jetzt ist sie vor dem Scherbenhaufen, dass ihr Mann sie in die Wüste schickt und sagt, also, weißt du was? Und dann kommen so alte Kamellen hoch, warum er jetzt keine Lust mehr hat. Und sie ist da, wir als Freunde 400 Kilometer weg. Und ich dachte mir so, die hat echt damals auf dem Altar der Familie ihre Beziehung zu Jesus und zu Geschwistern geopfert und steht jetzt vor einem Scherbenhaufen. Und da denke ich, Gottes Wort ist da echt klar und Jesus ist da klar. Und er sagt, glaub nicht, Frieden hineinzubringen. Bete für die ungläubigen Angehörigen. Aber um der ungläubigen Angehörigen deinen Glauben zu opfern, das ist echt brutal. Am Ende verlierst du beides. Am Ende verlierst du beides. Das Wort Gottes durchtrennt die engste irdische Familienbande, je nachdem, wie der Einzelne reagiert. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und deswegen erste Auswirkung auf den, der positiv darauf reagiert, der positiv auf Gottes Wort reagiert, der mit Sanftmut und mit Gottesfurcht auf Gottes Wort reagiert. Die erste Auswirkung ist Glauben. Römer 10, Vers 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Oder durch das Wort Gottes. Und das baut aufeinander auf. Gottes Wort, das Fundament, haben wir das letzte Mal schon mehrfach benannt. Gottes Wort ist das Fundament. Und dann ist das zweite, dieses es zu hören, es aufzunehmen. Und dann entsteht Glaube. Hören. Die ganze Marketing, der ganze Werbung, die Gesellschaft, die Wissenschaftler, Medienforscher und so weiter wissen um den Nutzen vom Zuhörenden. Und mich irritiert die Radiowerbung, die für Radiowerbung macht. Und da heißt es schlussendlich, Radio geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Damit macht Radio Werbung. Und wisst ihr was? Die Welt da draußen ist so laut. Es ist so laut. Und du gehst in ein Einkaufszentrum Gut, jetzt bei den Discountern ja nicht mehr, aber so früher, sich diese Großraum einkauft, da dudelte der Terminal immer sick und dann wurde noch eine Werbedurchsage gemacht und so weiter. Und du läufst so durch die Stadt und du wunderst dich, was alles an Einflüsse hörbar sind, weil die Leute wissen, was du hörst, geht in deinen Kopf und irgendwann ist so, auch so, oh, das könnte ich auch noch gerade mitnehmen und machen. Deswegen sagt aber die Bibel, Gottes Wort, Fundament ist hören, reinlassen ins Hirn und dann entwickelt es Glauben. Die zweite Auswirkung ist die Wiedergeburt. 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wiedergeboren ist eine Auswirkung vom Wort Gottes. Wie will sich denn jemand bekehren, von neuem geboren werden, wenn er nicht das Wort Gottes hört und aufnimmt? Und die dritte Auswirkung ist geistliche Nahrung. Und es ist eine Gesetzmäßigkeit, sobald neues Leben entstanden ist, hört genau zu, das ist ganz wichtig. Sobald neues Leben entstanden ist, besteht die größte Notwendigkeit darin, diesem neuen Leben die geeignete Nahrung zu geben, damit es erhalten bleibt. Das ist doch ein Wahnsinn. Das heißt, ohne die direkte Versorgung geht neues Leben gleich kaputt. Und was haben wir nicht manchmal auch und wundern uns zu Recht auch bei Heaven's Gates, dass Menschen sich bekehren, die beten ein Übergabegebet nach, bitte vergib mir meine Sünden, komm du in mein Leben und du sollst Herr meines Lebens sein und sprechen Amen und essen seitdem nichts mehr. Wisst ihr was? Das dauert meistens wenige Stunden, bis so jemand auch wieder tot ist. Ich habe erst vor wenigen Wochen so ein Videoclip von einem abgetriebenen Fötus gesehen, das noch lebte und das noch sich bewegte und ein paar Augenblicke zappelte. Und während ich es anguckte, dachte ich, wie brutal. Ich gucke hier eigentlich gerade Leben an, das in wenigen Minuten tot sein wird, weil die Nahrung unterbrochen ist. Wie brutal. Und wie brutal ist es, wenn Menschen sich nur mal für Jesus entscheiden und aber gleichzeitig die Nabelschnur erst gar nicht erlauben zu wachsen, sondern da meinen jetzt ohne Nahrung auskommen zu können. Und das geht wenige Stunden. Wie ging's einer Verwandten von mir, die sich auch bei Heaven's Gate zu Jesus entschieden hat. Und die hat erkannt, sie braucht Jesus und sie glaubt, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und sie betete das Übergabegebet und während sie zurück an Platz ist, sagte sie dann zu jemand von uns, ja, aber ich kann deswegen jetzt nicht mein Leben ändern. Und hat sich quasi gleich abgeschnitten. Die war quasi lebend schon zum Tode verurteilt. Was für ein Hammer. Also, die Auswirkung von Gottes Wort ist erstens Glaube, zweitens Wiedergeburt und drittens, und wie wichtig, Nahrung. Nahrung. Ich möchte uns die Bibel ganz neu nahelegen, dass es uns Speise ist. Wisst ihr, wir sind solche geistliche Fastfood-Futterer, dass wir eigentlich da uns mit einer Tageslosung versuchen, ein kleines Snack einzuwerfen und hoffen irgendwie, nennen das vielleicht auch nur ganz bewusst so eine Diät, geistliche Diät, und das funktioniert nicht, sondern die Bibel wirklich als glaubensstärkend als als Auswirkung zur Wiedergeburt und als Nahrung, wie es ergreifen und erleben. 1. Petrus 2, Vers 1 möchte ich nochmal lesen. Deshalb trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Also besser hätte ich es nicht mehr formulieren können, wie es Petrus hier schreibt. Trennt euch ab von Bosheit und jeder Form von Betrug, auch Selbstbetrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Was können wir uns doch manchmal auch echt fromm was vorspielen? So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort des Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Ich möchte im Glauben wachsen. Und ich weiß, dass ich noch so vieles nicht weiß. Und dass diese letzten 28 Jahre mit Jesus ein Anfang sind. Aber ich persönlich möchte geistlich weiter wachsen. Und wenn ihr das auch wollt, dann lass uns dem Wort Gottes mehr und mehr aussetzen. Lass uns damit arbeiten. Lass uns lesen, was Gottes Gedanken sind. Und ich möchte beim nächsten Mal genau auf die Punkte nochmal ausführlicher eingehen, was es bedeutet, dass Glauben, das Wiedergeburt und das Wort Gottes Glauben bewegt, die Wiedergeburt und die geistliche Nahrung ist. Ich möchte mit uns beten. Jesus, es tut mir leid, dort wo wir quasi biblische Diätkost nehmen. Und vielleicht auch manchmal denken, ich versuche mal mit so wenig wie möglich zu überleben. Das war niemals dein Plan. Ich bete echt, dass in uns Wort Gottes nicht Dummheit und Torheit ist, sondern dass es in uns Glauben bewirkt, dass es zu einer Wiedergeburt freisetzt, einer Wiedergeburt, wo wir auch ertragen und zulassen, wenn Menschen um uns herum es für Dummheit abstempeln und gegen uns gehen wollen, so wie es in dem Wort von Jesus selber ist, dass wir da nicht in dir standhaft bleiben, stabil bleiben. Jesus, dass unsere Verbindung zu dir wir durch nichts und niemanden kappen lassen. Und Jesus, dass wir geistlich echt wohlgenährte Nachfolger von dir sind. Als jemand nicht, der mit der Bibel um sich hauen kann, weil er alles weiß, sondern der es für sich, dass wir Menschen sind, die es für sich echt ergreifen und dass es wirksam und Leben in uns bewegt. In Jesu Namen. Jesus, ich bete für uns als Gemeinde. Wir sind gerade echt eine überschaubare Gruppe. Und es betrübt mein Herz, Jesus, dass wir scheinbar keine Außenwirkung haben und dass Menschen den Weg in unsere Gemeinde nicht finden, die dich nur nicht kennen. Aber dort, wo wir selber vielleicht erstmal nur stabil werden müssen, da bitte ich dich, wirke es und bewirke es. Danke, Jesus, dass du Gemeinde Babenhausen als Herzschlag hast und dass wir Teil dieses großen Rettungsplanes für die Menschen hier im ganzen Landkreis Darmstadt-Dieburg, Offenbach und Aschaffenburg relevant sind. können wir uns gar nicht vorstellen, aber weil dein Wort es sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir jetzt für deinen Segen und ich danke dir, dass wir zu dir gehören.
Halleluja.
Amen.